Kurt.
Kurt?
Ja, was gibt's Neues zu Porsche?
Ja, 5000 Leute.
Gibt's neu?
Gibt's alt. Ja, Pressemitteilung, aber am Wochenende ist es schon ein bisschen durchgespiegelt. 5000 Leute, wobei man ja immer sagen muss, die werden ja nicht entlassen, sondern die werden nicht nachbesetzt oder mit Abfindungsangebot oder...
Strategisch abgebaut. Okay. Sozialverträglich abgebaut.
Ja, und sozialverträglich ist ganz wichtig für jeden, der zuhört und das noch nicht kennt, bedeutet einfach, deine Performance spielt keine Rolle.
Ja, also es werden ja Metriken angelegt wie Firmenzugehörigkeit, verheiratet, Kinder etc., was ja durchaus legitim ist. Man möchte ja keinen Familienvater mit zwei Kindern vor die Tür stellen.
Warum nicht? Wenn er nicht performt, raus.
Prinzipiell würde ich dir da jetzt nichts... Die Frage ist, woran misst du denn an dem wieder die Performance und so weiter? Und
da,
so.
Kommt dann der Konzern-Yogi raus, der immer sagt, Moment, das kann ich alles nicht messen. Ist ja auch in Ordnung, passt schon, aber in Deutschland ist es tatsächlich äußerst paradox, dass Leistung auf dieser Tanzkarte nicht draufsteht. Das finde ich schon immer wieder sehr erschreckend. Ja, aber was bedeutet das für die Leute? Du hast ja ein bisschen, das war ja mal dein Arbeitgeber, du kennst vielleicht auch so die Gedankenwelt der Menschen.
Ja, man spricht ja nie über seinen Arbeitgeber, ne? Seinen ehemaligen.
Ja, nein. Du kannst ja über einen Freund reden, der wiederum einen Kumpel kennt.
Ach, du fragst für einen Freund jetzt? Naja, was macht das mit den Menschen? Natürlich maximale Unsicherheit, ne? Also ich meine, man hat ja schon gemerkt mit den ganzen Einschlägen, ich meine, wir haben ja auch ein paar Videos dazu gemacht. Unsicherheit, massive Unsicherheit. Kommt ein Abfindungsprogramm, kommt keins? Also Stand heute, ich weiß nicht, ob eins kommen wird oder nicht. Ja. Wissen wir, glaube ich, alle nicht. Die Frage ist auch, ja, okay, erstmal Ziel verkündet, 5000 Abbau, aber wie, ne? ist die Frage. Unsicherheit bei den Leuten, die ich kenne, mit denen ich geredet habe. Mhm. Die haben keine Ahnung, betrifft sie es nicht, wie geht es weiter? Und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, was prinzipiell einer Firma generell schadet. Mhm. Diese Unsicherheit beim Mitarbeiter, dann dreht sich das Gedankenkarussell. Ne? Die Person ist in dem Moment, auch wenn sie vielleicht ein High-Performer ist, dem Moment ist die Performance dann auch wieder egal. Ne? Man tauscht sich aus und kommt auch wieder negativ dem Laden zugute. Ne?
Wenn du in der Maslow-Pyramide fällst, kannst du schlau sein, wie du willst. Ne? Das, wenn du in deiner Existenz bedroht bist. Ich glaube, das macht extrem viel. Also ich meine, ich habe das damals im Engineering-Bereich auch live miterlebt und dann ist es auch wurscht, ob du in der Führungsetage oben bist, du hast auch deine Rechnungen zu bezahlen oder ob du ein kleines Lichtlein oder ein größeres Lichtlein bist. Also ich finde es tatsächlich immer wieder interessant, aber ich weiß auch nicht, was ist da Strategie und keine Ahnung. Aber was ich halt krass finde, ist, wie kannst du das so in die Belegschaft fallen lassen? Also wie kannst du sagen, wir wollen jetzt 5000 Menschen entlassen oder das ist irgendein Target und kannst das nicht begleiten. Mhm. Also weißt du, du musst doch in dem Moment, du musst dann schon ein bisschen Rede an Antwort stehen. Was ist die strategische Maßgabe? Ne? Was ist das Ziel? Ne? Vielleicht können die Leute sich dann auch so ein bisschen ausrichten. Also ich weiß nicht, ob das passiert. Vielleicht ist es ja passiert und es ist nur nicht nach außen gedrungen. Aber das finde ich immer wieder interessant, auch bei diesen ganzen VW. Ist ja auch nicht, ich sag mal, 3-4 Wochen her, da macht man halt ein 10-Minuten-Video-Pressemitteilung und dann sagt er halt, alle Standorte stehen auf dem Prüfstand.
Ja gut, also wir kommunikationstechnisch haben wir auch schon ein bisschen öfters mal beleuchtet, dass man Dinge besser machen kann, ist, glaube ich, außer Frage. Ich glaube, ganz schwierig wird es, wenn man, und das ist ja auch belegt, auch in der Vergangenheit, die Informationen als Mitarbeiter durch andere Kanäle gekriegt hat. Ne? Und das sollte halt finde ich persönlich vermieden werden, weil auch da geht Vertrauen verloren. Vertrauen in die Führungsriege, Vertrauen halt in die Geschäftsführung. Ja. Und das ist, finde ich, ist ein No-Go. Holt doch bitte die Leute ab, die es betrifft, und zwar möglichst schnell. Ja, da hängen Existenzen dran und ich bin froh, dass ich nicht mehr dranhänge, oder nicht direkt dranhänge. Ich meine, die ganze Region hier wird indirekt dranhängen. Das ist, da braucht man sich auch keine Illusion machen. Aber holt doch bitte die Leute rechtzeitig ab. Ne? Also es ist vielleicht ein doofer Spruch in dem Moment und vielleicht kriege ich es in die Kommentare auch gesagt, aber reißt das Pflaster schnell runter statt langsam. Versucht die Leute in irgendeiner Form zu begleiten, dass man ihnen Perspektiven gibt oder vielleicht auch eine Richtung gibt oder sowas, dass man vielleicht sie auch ermutigt, herausfindet, worauf, was haben die denn für Bock? Vielleicht spielt der ein oder andere mit dem Gedanken schon länger, sich irgendwie selbstständig zu machen oder sich vielleicht umzuschulen oder vielleicht hat die Person Spaß, Leuten was beizubringen, ne? Und er hat vielleicht oder arbeitet mit Kindern, Jugendlichen, wie auch immer gerne, dann stell die Person frei und oder ermögliche ihr, die Sachen dann auch nachzugehen, vielleicht auch.
Ne? Also. Ja. Also individuell betrachtet.
Romantisch betrachtet, aus meiner Sicht.
Ja. Also jeder von denen, den es trifft, die werden ein goldenes Ticket bekommen. Und ich sehe die Leute jetzt schon meckern und ich denke mir dann immer, oh Mann, ey, für eine Unterschrift 100, 200, 300.000 Euro netto aufs Konto überwiesen zu bekommen. So viel meckern sollte ich da nicht. Ich finde es dann immer, also ne, ich sehe das natürlich nicht aus meine Existenz ist bedroht Blickwinkel, ne, sondern aus einer anderen Perspektive, das ist mir schon klar. Also es gibt ja die gleichen Gespräche bei, also du wirst ja wahrscheinlich auch irgendwie Freunde oder Bekannte beim Mercedes haben und so, da ist ja genau das Gleiche. Ne? Da ging auch vor 2 Jahren schon die Angebote rum und in meiner Subjektive, ich dachte mir damals schon, Alter, meine Hand wäre zittrig, ich müsste
groben sich unterschreiben. Ne?
Bringen das Papier so schnell wie möglich hin, bevor sich irgendjemand anders überlegt. Und die Leute, und das ist ja immer so ein bisschen auch mein provokanter Social-Media-Take dazu, wenn du was kannst, musst du das annehmen. Also es gibt keinen rationalen Grund, das nicht anzunehmen. Außer du sagst, ich werde nie wieder für so wenig Arbeit so viel Geld bekommen. Das bedeutet aber, du wartest ja nur auf den Tod. Also dass das hier sich alles verändern wird in den nächsten 5 bis 6, 7 Jahren, das ist ja, ich glaube, jedem...
Ja, oder du... verschließt die Augen vor der Realität und sagst, mich trifft's nicht.
Ja, und das ist eh Quatsch.
Das, genau.
Das, also als wir damals, und ich meine, wir waren aus der Sicht auch ein 21.000-Mann-Konzern und bei uns hieß es einfach pro Team 10%. Fertig. Macht damit. Also klar gab es dann welche, die haben 15% und waren dankbar dafür. Und andere, die haben 7, aber am Ende, Round 1 war, jeder muss 10% melden. Ne, und dann hast du gesagt, den eigentlich nicht, aber ich setze den da mal drauf. Ich weiß noch, ich hatte damals, also ich bin ja immer schon sehr nah an der Wahrheit gebaut und wir hatten da so 2, 3 Pappenheim und da habe ich immer gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, fliegst du. Ich habe keine, du weißt das, ich weiß das, aber wenn ich die Möglichkeit habe, fliegst du. Und ich weiß noch, ein Mitarbeiter, der war dann ganz schockiert, als er den Brief bekommen hat, da habe ich zu dem gesagt, ich so, sag mal, haben wir die letzten Jahre aneinander vor, sag ich, wir haben 12 Gespräche mit dem Personalwesen, mit dem Betriebsrat, mit Vertrauenspersonen. Ich habe immer zu dir gesagt, wenn es die Möglichkeit gibt, bist du hier weg. Jetzt gibt es die Möglichkeit, jetzt kriegst du den Brief und jetzt bist du schockiert oder was? Ja, aber ich habe mich angestrengt, sag ich, ja. Du warst statt 50 Tage nur 45 Tage krank. Das ist, wow, ein anderer Mitarbeiter ist 8 Tage krank und du nur 45. Also da muss man auch ehrlicherweise sagen, die Leute sollten anfangen, ehrlich in den Spiegel zu gucken. Ne? Also da wird... Jemand, der den ganzen Tag nur auf der, das haben wir schon immer so gemacht. Aber Konzern, du wirst ja auch nicht dafür bezahlt, dass du leistest. Ne? Das darf man nicht, du musst dafür bezahlt, dass du in Gremien bist, dass du auftauchst, dass du präsent bist.
Ne? Also, dieses Schmerzensgeld. Ne?
Aber ja, ich bin aber ja Gott dankbar, dass ich das nicht selber kenne. Weißt du, ich kann mich damit auch nicht identifizieren. Ich kann aber rational mich in die Position versetzen, dass du hungrig startest, dass du Bock hast. Dir wird ja auch erzählt, wir sind ein geiler Konzern und hier und bei uns geht es voll ab. Und dann wachst du halt in der Realität auf und musst halt Passierschein A31 ausfüllen und in den 6. Stock und ins Taskforce-Meeting. Und am Ende guckst du ja ein halbes Jahr später drauf und sagst, ich mache hier gar nichts. Also, weiß ich, ich befriedige so meinen eigenen Zirkel.
Ja, ich meine, wir haben ja schon mal gesagt, wenn du dir selber die Frage stellst, wo kommt mein Gehalt oder wer bezahlt eigentlich mein Gehalt, dann ist irgendwas im System ganz komisch.
Ja.
Aber ja, wenn du rein, also es gibt ja unterschiedliche Arten von Menschen. Wahrscheinlich bist du jetzt nicht der Konzernmensch, ne, für Großdinge. Das würde jetzt vielleicht auch dafür sprechen, warum du Unternehmer geworden bist und nicht eben im Konzern gelandet bist. Sicherlich gibt es aber auch Charaktere, die sagen, ich würde nichts lieber tun, als im Großkonzern zu starten, ne? Weil da bin ich ein kleines Rädchen und da kann ich mein Ding halt irgendwie machen oder halt auch nicht machen. Oder 9 to 5 ist ganz toll, weil ich meine Prioritäten auch anders habe. Vielleicht will ich bei meiner Familie sein und der Job ist eigentlich nur, ja. Mittel zum Zweck, damit ich die Familie durchbringen kann.
Das aber auch die Zeiten enden halt, viel Geld für wenig Arbeit. Also weißt du, das ist ja auch ein Absurdum. Die Leute sagen, ja, aber es hat ja funktioniert. Und das ist echt klar, das funktioniert. Es hat aber nicht funktioniert wegen Deutschland, sondern es hat funktioniert, weil in China produziert wird, weil die Lieferanten gedrückt werden, bis sie nicht mehr können. Also weißt du, das Prinzip Konzern in Deutschland funktioniert nicht, weil das Prinzip Konzern in Deutschland funktioniert, sondern weil das Prinzip Drücken auf andere Kanäle funktionieren. Ne? Also, dass irgendein asiatisches Werk für 4 Euro produziert und dann das deutsche Werk eben 60 Euro und dann bist du im Mittel halt bei 32 Euro. So, aber nur aus deutscher Sicht würde das gar nicht funktionieren. Da haben sie mal einen Bericht über Skoda, ist auch so 2 Jahre her, 2024 muss es gewesen sein, wie die Kostenstrukturen bei Skoda sind und wie viel das EBIT aus dem VW-Konzern von Skoda kommen. Das war ganz erschreckend. Also das, und die sagen halt, umso weiter du aus Deutschland weg bist, umso besser wird es. Und das ist halt auch bitter.
Ja, ich meine, das hat so lange funktioniert, wie halt die Produkte auch gut waren. Ne? Wie man am Kunden war und halt ein Absatz da war. Ne? Der ist jetzt eingebrochen. China war da nicht ganz unschuldig dran, die den Wagen mit E-Autos geschwemmt haben oder überschwemmt haben. Auch da, wenn ich mir überlege, das sind Riesenparkplätze mit den E-Autos und in Australien haben sie jetzt irgendwie hier ein Problem gehabt, weil Autos nicht als Neuwagen verkauft werden durften, weil sie schon seit über einem Jahr auf irgendeinem Parkplatz dann stehen. Ne? Ja. Aber ja, ist brutal. Ne? Und ich bin mir nicht sicher, wir können jetzt wieder spekulieren, haben wir unsere Hausaufgaben als Deutschland nicht gemacht. Es sind mehrere Kriterien, die man hier anwenden muss. Also es ist nicht, glaube ich, nur die Automobilindustrie und nur wieder der Energiepreis. Da haben wir auch ziemlich in den Kommentaren eins auf den Deckel gekriegt, dass wir nur uns auf den Energiepreis stützen. Ja. Nein, es ist einfach, es ist mehrschichtig hier, die Geschichte.
Probleme sind immer komplex.
Ja, klar. Aber ein Hauptpunkt ist halt, was mich so ein bisschen, das hattest du auch schon angesprochen, man gibt sich halt mit den Sachen auch zufrieden. Und das weiß ich nicht, ob das ganz gesellschaftlich jetzt, also vielleicht gibt es auch nicht mehr diese eine Gesellschaft. Ja. Ne? Vielleicht auch mal eine spannende Diskussion, vielleicht müssen wir uns mal so einen Philosophen, du hast doch einen Draht zum Precht, oder?
Mhm. Das wäre doch ganz spannend. Der kommt hier in den Podcast.
Das wäre spannend
tatsächlich. Das können wir uns nicht leisten.
Noch nicht, nein, wer nicht, weiß. Ja. Nee, aber der Punkt, also gibt es diese eine Gesellschaft, wo man sagt, man zieht noch irgendwie an dem einen Strang oder sind wir in kleinere gesellschaftliche Teile gesplittet und jeder ist auf seinen Teil bedacht, ne, und hoffentlich trifft es mich nicht oder wenn es mich trifft, sind mir die anderen egal. Ja. Das ist irgendwie. Und so kommt, glaube ich, dieser Mittelmaß mit rein. Wir geben uns mit dem vielleicht auch ein Stück weit zufrieden, was man hat. Und
ja, aber das ist halt die deutsche Vollkasko-Mentalität auch, ne? Also wenn ich zu Menschen sage...
Aber die hatten wir doch in der Vergangenheit nicht. Wenn ich so an die Generation meiner Eltern denke und die davor, ne, gut nach dem Krieg, alles aufbauen.
Du hast halt immer das Problem, aber das liegt ja auch an unserer Position, wenn du Weltranglisten Platz 3 von 168 bist, kannst du ja nur noch zweimal gewinnen und 165 Mal verlieren. Also du hast ja, der Weg nach unten ist ja viel realistischer, wahrscheinlicher, ne? Und dann versuchst du dich halt abzusichern, aber das ist ja auch auf Jeff Bezos hat ja gesagt, Amazon muss am Markt scheitern. Also es wird den Moment geben, wo wir so viele Trends verschlafen, weil wir eben groß sind, also Kultur hin, Kultur her, das ist trotzdem ein riesengroßer Tanker mit ganz vielen Entscheidern und Mikroentscheidern und so. Und ich glaube, dass das halt immer das Problem ist. Ein System wird so groß. Ich habe am Wochenende eine Doku über Siemens gesehen. Da haben die das so aufgearbeitet mit der Zerschlagung, ich weiß nicht, wann es war, ich glaube 2010, also so Energy und Healthineers und so. Und dass ja den CEO jeder für verrückt gehalten hat. Und der halt gesagt hat, du hast diese ganzen Units gar nicht mehr leiten können, weil ja im Prinzip immer jemand von außen kam. Hm. Und dann haben die natürlich gesagt, nee, wir wollen nicht die Hellfiniers draußen haben, weil wir partizipieren ja an denen ihren Umsatz irgendwo mit. Aber er sagt, du konntest diese Bereiche auch gar nicht separat angucken, weil so viele Umsätze und Projekte und das ist alles irgendwie im Fluss gewesen. Und ich glaube, dass das, wir wollten ja jetzt die Folge nicht so lang machen, aber ich glaube, dass du halt aus zu groß klein machst. Ne, das ist eine Möglichkeit und ich glaube, dass halt das größte Problem von uns Deutschen ist. Da habe ich einige Videos jetzt die letzten Tage gemacht, dass wir halt überhaupt nicht mehr den Kunden nutzen, sondern es ist immer erstmal ich. Also mein Arbeitsplatz, mein Homeoffice, meine 35 Stunden, meins. mein Team, meine Abteilung, mein Cost Center, ne, bla bla bla. Und da muss man sich vielleicht die Frage stellen, ja, aber warum fährst du kein Mercedes, wenn ich jetzt bei Mercedes bin? Warum fährst du? So, ja, ich kann mir den nicht leisten. Ja, aber du willst ja jedes Jahr mehr Gehalt haben. Also das Problem wird ja nicht besser. Ne? Also dass man halt über den Kunden nachdenkt. Und ich glaube, wenn ich so eine Diagnose, also wenn ich nur eine Diagnose für Deutschland hätte, wäre wirklich zu sagen, wir haben uns jetzt 10 Jahre nur um den Mitarbeiter gekümmert. Feel-Good-Manager, Bürohund, letztens einen gesehen, der lässt einen Barber einmal alle 2 Wochen ins Büro kommen, damit die Menschen wieder ins Büro, also Mitarbeiter, 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 Kunde. Wieder Kunde. Warum soll jemand mein Produkt kaufen? Und bei Porsche ist das eine ganz zentrale Frage. Grüße gehen auch an Herrn Klingbeil, der jeden Porsche-Fahrer automatisch zum Verbrecher erklärt hat.
Ne, das, ja, stimmt.
Ist, das ist dann auch wieder sowas, wo ich mir denke, da hätte ich zum Beispiel vom Porsche erwartet, dass eine Gegenreaktion kommt, weil das natürlich einen massiven Prestige, also du kannst, wie kannst du eine Marke binnen 10 Minuten beschädigen auf die Art und Weise,
dass auf Feldbühne eigentlich, musst du fast
genau, sagen. Genau, ne? Dass ein Lars Klingbeil sagt, automatisch, wenn du eine Rolex und einen Porsche fährst, bist du halt ein tendenzieller Wirtschaftskrimineller. Da hätte ich als VW oder auch als Porsche...
Ich wollte gerade sagen, da würden mir ein paar interessante Marketing-Dinge...
Sixt hätte wahrscheinlich was draus gemacht.
Genau.
Ja, ist gut. Ja. Wir müssen halt Kunde, weißt du? Und ich glaube, bei Porsche und auch bei Daimler und auch bei Bosch und bei diesen ganzen großen Marken werden wir wieder zurückkommen auf den Ursprung. Und der Ursprung ist, warum soll ich mir einen Porsche kaufen? Warum soll ich nicht einen Xiaomi SV7 mit 1500 PS für 20.000 Euro weniger kaufen, also Basisausstattung zu voll.
Also ich meine, es ist ja auch Teil des Symptoms, wenn man dann sagt, Teil des Symptoms?
Ja, egal. Symptoms,
ja. Dass man ja halt sagt, ja, ich arbeite zwar bei Mercedes, aber ich kaufe mir kein Mercedes, aber A, kann ich mir nicht leisten oder B, ich will ihn mir nicht leisten, ja. Deswegen kaufe ich mir lieber einen Chinese.
Ja.
Auch wieder so ein Teil. Ne?
Ja. Also bitte nie falsch verstehen, auch wer meine anderen Videos kennt, mir geht es nie ums Individuum, dass das eine harte Nummer ist und du deine Kredite hast oder deine Familie hast und ich sag mal deinen Luxus dir aufgebaut hast anhand von deiner Position. Das ist klar, aber wenn man das Gesamtbild sieht, sag ich, also wer wenig arbeitet, wenig Input hat oder Output hat und nachher davon ausgeht, der Job ist für 40 Jahre sicher und ich kriege jedes Jahr 6-7% mehr und muss vielleicht noch ein bisschen weniger arbeiten und kriege noch ein paar Urlaubstage mehr, der muss schon in meiner Subjektive ein bisschen arg blöd sein, um zu glauben, dass das einfach mal die nächsten 40 Jahre so weitergeht. Also jetzt muss man ins Tun kommen, ins Schaffe kommen. Schaffe Häuslebauer.
Ja. Ich stelle mir in dem Moment vielleicht auch nochmal, müssen wir mal mitnehmen, welche Rolle spielen Schulen und Weiterbildungsmöglichkeiten wie Hochschulen oder Privatuniversitäten, Privatschulen, Weiterbildungsprogramme in dem Moment dann halt auch mit. Aber das machen wir mal, glaube ich, in die nächste Runde als Cliffhanger.
Genau. Also, wenn du bei Porsche betroffen bist, schreib gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, bitte nicht persönlich nehmen, einen Puls runterfahren lassen, auch wenn dir irgendwas nicht gepasst hat, was wir gesagt haben. Oder kennst du jemanden? Ne? Es gibt ja den Nachbar,
der Bruder, ja, oder der Schwager. Oder spielst du mit dem Gedanken, das potenzielle Abfindungspaket, was vielleicht kommen wird, zu nehmen oder nicht zu nehmen? Ja. Wäre ja auch ganz spannend.
Oder arbeitest du bei einem Zulieferer? Ne? Ich meine, jeder Zulieferer weiß, wenn bei Porsche jetzt gerade der Scheißetopf umhergeht, davor muss ich ihn auslöffeln. Da geht natürlich nochmal eine ganz andere Tür auf. Ne?
Genau. In dem Sinne.
Ciao.